Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 52 aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Im Studio sind Falk Steiner,
Katharina Hamberger
und Nadine Linden, hallo.
Und drüben auf der Reichstagskuppel, auf die ich gerade rüberschaue, da sind jede Menge Touristen und schauen sich an, was man dort oben denn sehen kann oder nicht. Der Wind weht von Osten, eher selten hier. Und im Kanzleramt, oh, schielen wir mal darüber. Sieht es mir nicht so aus, als ob es so wahnsinnig bevölkert ist. Es stehen zumindest keine großen Besuchergruppen auf dem Balkon, um von dort herunterzuschauen. Sommerpause hier in Berlin. Wir haben auch etwas Pause gemacht. Pause mit unserem schönen Podcast, der inzwischen ja irgendwann mal Geburtstag hatte. So ganz genau haben wir es gar nicht mitbekommen. Die allererste Folge, die konnten Sie aber alle noch nicht hören. Die konntet ihr alle noch nicht hören. Die gab es nämlich nur für ein paar ausgewählte Testhörer. Online gestellt haben wir sie später dann trotzdem nochmal. Die ist aber schon deutlich über ein Jahr her. 20.06.2017. Das ist schon ein paar Tage länger her. Da haben wir experimentiert, das erste Mal mit diesem Format. Dann haben wir ein zweites Mal experimentiert, eine Woche später. Und dann haben wir im Juli nochmal experimentiert. Und dann Folge 4. Da fing es dann langsam an, da wurden wir doch etwas öffentlicher für alle anderen. 15.08. Das ist jetzt wie lange her?
Das war vorgestern.
Gestern,
ein Jahr.
Vor einem Jahr.
Gestern stimmt, vor einem Jahr. Gestern.
Heute ist der 16. August.
Stimmt.
Da sitzen wir um 13.35 Uhr und jetzt gerade 24 Sekunden im Studio und nehmen diese Folge auf. Wir entschuldigen uns nochmal ganz kurz eben, wie gesagt, für die etwas längere Pause, dass wir länger keinen Politik-Podcast gemacht haben. Aber wir erklären auch, wie das kam. Denn hier ist Sommerpause und das hat so mehrere verschiedene Auswirkungen parallel. Die versuchen wir jetzt mal ganz kurz erstmal am Anfang auseinander zu klamüsern, was denn da eigentlich jetzt gerade so der Grund ist dafür, dass hier Sommerpause so seltsame Effekte zeitigt, sagen wir
es
so.
Ja, es hat zum einen natürlich ganz banal Personalgründe. Also wie alle anderen auch, ist die Sommerzeit einfach die Zeit, in der Menschen in den Urlaub fahren, in der auch die großen Sommerferien sind, Menschen mit Kindern dann vor allem diese nutzen möchten und müssen. Und deswegen waren halt hier auch ein paar weniger Kollegen. Ich war da, ich zählte an manchen Tagen maximal 3. Und bei dem Themenangebot, das wir dann teilweise trotzdem abliefern müssen, die Programme können ja nicht stillschweigen und nehmen dann in Anbetracht der Not und der Tiefe des Sommerloches so alles, was hier sich im Berliner Betrieb so regt.
Und was quasi nicht sofort
genau.
Im Themenloch verschwindet.
Genau, und deswegen war es dann so, dass wir einfach mit der aktuellen Berichterstattung so viel zu tun hatten, dass wir am Ende des Tages leider den Podcast nicht mehr untergekriegt haben, was uns echt leid tat.
Worüber hier dann auch diskutiert wurde, dass wir das nicht hinbekommen haben, was natürlich nicht so schön ist. So soll es natürlich nicht sein. Wir versprechen natürlich für die Zukunft Besserung, wissen aber nicht, wie tief das nächste Sommerloch sein wird, in das wir dann vielleicht reinfallen oder auch nicht.
Ja, wobei ich habe zum Thema Sommerloch tatsächlich jetzt mal so ein bisschen geguckt. Ich habe mal in den Nachrichtenagenturen geschaut, was so in den letzten Tagen, in den letzten Wochen zum Thema Sommerloch geschrieben wurde. Und ich habe zwei ganz interessante Agenturmeldungen dazu gefunden.
Also das Meta zum Sommerloch sozusagen.
Ja, so ungefähr. Das Sommerloch als Thema an sich. Die katholische Nachrichtenagentur hat da Anfang August war sehr schönes aufgeschrieben. Sie hat dann noch eine englische Übersetzung dazu geliefert. Es heißt nämlich auf Englisch laut KNA Silly Season. Mhm. Und es wird dann folgendermaßen beschrieben, dass es ein Zustand ist, wo es hier heißt, manche Journalisten beschleichen mit Blick auf dieses Naturereignis, also das heißt das Sommerloch, Gefühle der Leere, der Langeweile und der Angst. Es gibt eben keine großen Geschichten, die auf Lager sind und die Zeitungsseiten lassen sich kaum füllen. Gut, bei uns ist es dann die Sendungszeit, die gefüllt werden möchte. Endlos wälzen die Ventilatoren in den Redaktionen, die warme Luft in den Räumen nur um.
Also
mit der warmen Luft in den Räumen hatten
da
wir es hier tatsächlich.
Hier mitreden, ja.
Da
tatsächlich.
Also die Ventilatoren waren hier auch gut beschäftigt. Ich finde das Gefühl der Leere, ehrlich gesagt, kann ich nicht beschreiben. Ich fand eher das Gefühl von, was wir alles hier berichten müssen.
Aber ja. Es ist natürlich ein bisschen was anderes, denn es ist ja so, dass du in diesem Sommerloch. Also erstmal für die Hörer zur ganz grundsätzlichen Unterscheidung. Also wenn Sommerpause ist, parlamentarische Sommerpause, dann werden keine neuen Gesetze im Bundestag verhandelt. Die ganzen Ausschüsse, die tagen nicht, die normalerweise ein wesentlicher Teil unserer Berichterstattung sind. Das heißt, eigentlich ist so ein bisschen ja luftleerer Raum und es gibt nicht diese konkreten Dinge, aber dafür werden dann sehr viele Sachen auch sehr schnell, sehr hochgezogen, sehr intensiv debattiert, die sonst, sagen wir mal, eher nachrangig berichterstattenswert wären.
Man merkt, wie die Setzung an eines Aufregers deutlich besser funktioniert, als es das in Tagen, in denen viel los, in denen Relevantes passiert, eben möglich ist.
Und es gibt natürlich auch Politiker, die machen sich das ganz geschickt zunutze und die warten eigentlich nur auf diese Zeit, um dann etwas ein bisschen, sagen wir mal zu testen, ob das denn funktioniert, ob das ankommt bei den Menschen. Denn wie gesagt, eine direkte Folge hat es nicht, weil es meistens da nicht in Gesetzesvorschläge oder Ähnliches mündet, sondern es ist erstmal einfach nur ein politischer Stimmungstest zu dem einen oder anderen
Thema. Ja, und was ich gerne noch anfügen würde, ich habe jetzt noch mal mir Gedanken darüber gemacht, zum Thema, Meta-Thema Sommerloch. Ich habe mal zurückgeblickt so auf die letzten Sommer, die wir hier so hatten. Und in meinem Gefühl ist es eigentlich so, dass es jetzt der erste Sommer ist, wo man tatsächlich mal sowas wie ein Sommerloch verspürt. 2017 stand die Bundestagswahl direkt vor der Tür. Da war eigentlich schon Wahlkampf bzw. Vorwahlkampf. Das Jahr 2016, der Sommer 2016, war auch nicht besonders friedlich, unter anderem mit dem Anschlag von Nizza, aber auch mit dem Putsch in der Türkei, was natürlich auch hier in Deutschland auch innenpolitisch natürlich immer wieder diskutiert wurde. 2015, man erinnert sich, gab es große Debatten um das Thema Flüchtlinge. Mhm. 2014 war zumindest aus meiner persönlichen Wahrnehmung ein sehr belebter Sommer, weil dort Landtagswahl in Sachsen war, aber
da
auch in Thüringen, in Brandenburg.
Dort, ne?
Ja, das hat aber auch, denke ich, hier auf der bundespolitischen Ebene einiges auch an Widerhall gefunden. Ja, und 2013 war dann die letzte Bundestagswahl. Also das, die letzten Sommer fand ich immer erstaunlich dicht eigentlich.
Ja, und ehrlicherweise muss ich sagen, diesen Sommer, glaube ich, war der ein oder andere sogar froh, als die Sommerpause angefangen hat. Wir erinnern uns, Sommerpause beginnt so dann so im Juli. Und der 1. Juli war ja der Tag, den die CSU nur noch dieser Sonntag nennt. Also der Tag, an dem Horst Seehofer seinen Rücktritt angedroht und dann doch nicht durchgezogen hat und die CSU und die CDU kurz vorm Bruch standen. Und dieser Streit, glaube ich, hat viele so ausgelaugt. Das war ja zum ersten Mal auch so, dass wir nicht nur, dass es nicht nur während der Koalitionsverhandlungen ein langes Warten war, und das war auch schon langes Warten und Verhandeln, sondern dass sich das eben bis in den Sommer zog und wieder Energien gekostet hat und jetzt alle froh waren, endlich mal rauszukönnen.
Aber das ist kein Spezifikum nur der Regierungsparteien an der Stelle, insbesondere der Unionsparteien, sondern das ist etwas, was ich von vielen anderen auch gehört habe, nämlich einfach dieses Wahlkampf, puh, Regierungsbildungsphase, puh. Das Ganze hat sich ja ewig gezogen und viele davon sind schlicht und einfach müde gewesen und haben sich gefreut darauf, jetzt ein bisschen Urlaub machen zu können. Wobei man auch sagen muss, die allermeisten machen jetzt nicht die ganze Zeit Urlaub. Viele von denen nehmen jetzt vermehrt Termine im Wahlkreis wahr.
Sowieso nicht zu weit rausschwimmen, sagt der Bundestagspräsident immer. Das war früher Lammert, jetzt Schäuble.
Genau.
Falls was passiert.
Falls was passiert und eine Sondersitzung einberufen werden muss, dann müssten sie auch schnell wieder her. Aber das ist schon tatsächlich für viele, mit denen ich gesprochen habe, einfach jetzt mal so ein Punkt gewesen, auf den sie sich wirklich gefreut haben und wirklich gesagt haben, puh, jetzt wird es Zeit zum Durchatmen.
Ja, und ich glaube auch, also wenn man jetzt nochmal auf die letzten anderthalb Jahre einfach nur schaut, war das ja eine Phase, die hat quasi Mitte Januar 2017 begonnen, als dann Martin Schulz SPD-Kanzlerkandidat wurde, ja in einer relativ überraschenden Entscheidung. Dann gab es vergangenes Frühjahr die drei Landtagswahlen, unter anderem in NRW, aber auch im Saarland, dann noch in Schleswig-Holstein, was natürlich halt auch viel politische Energien gebunden hat.
Außerplanmäßig dann noch Niedersachsen?
Dann natürlich noch Niedersachsen, genau, dieser Hinweis ist völlig richtig. Also das heißt, es war jetzt eine Phase, wo quasi anderthalb Jahre lang kaum Zeit war, um mal durchzuschnaufen. Ich habe einen Bundesminister mal in so einer, ja was, nicht in einer privaten Runde, aber in so einer Runde, die es auch mal ermöglicht hat, mal auf sowas zu gucken. Der hat gesagt, er hatte quasi im vergangenen Jahr exakt 5 Tage frei. Und das ist halt natürlich eine Arbeitsleistung. Das kriegt man
Arbeitszeitgesetz gar nicht erlaubt.
Naja, das kriegt man nicht immer so mit, aber
das ist für die Politik.
Das sind natürlich dann halt auch einfach Anstrengungen, die dann dahinter stehen. Und in diesem Sommer, was halt auch, was man jetzt sieht, jetzt ist auch die Saison der sogenannten Sommerreisen. Die grüne Parteispitze, Annalena Baerbock und Robert Habeck, die sind unterwegs, wollen
die
da Zeichen
setzen. Die SPD ist wahnsinnig viel unterwegs. Wenn man guckt, wie unser SPD-Experte Franke Belan, ich habe letztens in den Kalender geguckt, ist quasi mit Nahles, mit Giffey, mit Heil. Also,
da ist einiges.
Aber ja, Wirtschaftsminister Altmaier war jetzt noch unterwegs zum Thema Netzausbau. Man versucht jetzt halt auch mal so ein bisschen, diese relative Stille zu nutzen, um dann halt aber auch thematische Akzente in seinem Sinne nochmal zu setzen.
Aber auch, um sich selber fortzubilden an der Stelle. Das gehört ja auch dazu. Auch Minister brauchen ja in irgendeiner Form Informationen, Input. Und den versuchen die sich jetzt teilweise sehr aktiv abzuholen. Ich meine, Frau Merkel hat gerade ihren Europa-Bürger-Dialog in Jena gemacht. Wie bürgernah das so ein Format sein kann, dahingestellt. Aber im Prinzip, jetzt ist die Zeit, um genau so etwas zu machen.
Ja, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer war unterwegs mit ihrer Zuhörtour, also Generalsekretärin der CDU. Die war jetzt außerhalb natürlich des Sommerlochs auch so unterwegs, weil sie kann das auch als Nicht-Abgeordnete noch eher machen. Aber es beginnt halt jetzt auch, muss man auch sagen, jetzt beginnt auch Landtagswahlzeit wieder. Ne? Also wir sind jetzt zwar gerade noch so am Sommerloch, aber das wird sich jetzt dann demnächst ändern. In Hessen steht die Landtagswahl, dann darf man ja nicht vergessen übrigens, auch von wen ich höre.
Stimmt, es soll ja noch eine andere Landtagswahl geben, die davor liegt.
Und auch da ist es interessant, was dabei rauskommt, also ob Schwarz-Grün da weiter regieren kann, man weiß es nicht. Das andere wird natürlich sein, dass man auf Bayern guckt. Also ich war jetzt auch auf einer dieser sogenannten Sommerreisen Anfang dieser Woche mit Markus Blume, dem CSU-Generalsekretär, der da es nannte sich Informationsreise für Berliner Journalisten, gemacht hat. Und das war auch nochmal ganz interessant, das wirklich mal zu sehen. Also wir waren in der Landesleitung, also der sogenannten Parteizentrale der CSU, wo wir uns diesen Wahlkampf dort mal angeguckt haben. Ich habe eine Virtual Reality Brille aufgesetzt, weil die CSU da rumprobiert. Es war ein bisschen spooky.
Hilft dir dabei, die CSU zu verstehen.
Ich fühlte mich ehrlich gesagt in dem Moment alt, als mir das erklärt wurde.
Und dann ist alles weiß-blau mit so einem Farbfilter? Oder nee, wie sieht das?
Das braucht man in München nicht zwingend, das kommt von selber. Und dann waren wir tatsächlich auch in einem Bierzelt, haben einen Wahlkampfauftritt von Markus Söder angeguckt. Ich finde das halt auch immer ganz spannend, vor allem finde ich spannend, sich dann mal wirklich mit den Leuten dort zu unterhalten und auch deren Reaktion sich anzugucken. Und was ich da ganz interessant fand, dass die CSU eben versucht, irgendwie Volkspartei zu bleiben, alle Themen abzudecken und auch selber sagt, es ist so schwer, wie es noch nie vorher war, Volkspartei zu sein. Und man selber aber merkt, sie weiß auch nicht so recht, wie sie es anstellen soll. Also, dass ihr irgendwas entgleitet und sie kann nicht sagen, was. Und sie auch irgendwie diese Diskrepanz spürt zwischen einerseits wollen die Leute immer das Asylthema, andererseits sagen sie dann auch im Bierzelt, ich finde es gut, dass der über Pflege redet. Also die erste Frage, was fanden Sie gut an Markus Söder? Er hat über Pflege geredet. Und dann sagt man sie und Asylthema, ja, das war ja auch ganz wichtig, Also es sind, finde ich, solche Eindrücke, wenn man mitnehmen kann von so einer Wahlkreisreise, finde ich ganz interessant. Übrigens noch eine kleine Seitenbeobachtung, ganz lustig, war auch in dem Bierzelt. Es war eine Gruppe von Berliner Journalisten und Markus Blume ging dann auch auf diese Bierzeltbühne und begrüßte dann das Publikum, bevor Markus Söder seine Rede hielt, und begrüßte dann auch ganz explizit die Berliner Journalisten. Und das Interessante war, ich habe ehrlich damit gerechnet, dass der ein oder andere buht. Ich glaube, auf einer AfD-Veranstaltung hätte uns das durchaus passieren können. Aber es war ein tatsächlich fast herzlicher Applaus. Und Markus Söder hat dann ziemlich auf Berlin eingehauen in seiner Rede, also diese Berliner Verhältnisse, und man hatte das Gefühl, also hier wäre in Berlin Sodom und Gomorra.
Vielleicht sollte er immer eine Sommerreise nach Berlin machen.
Ja, und trotzdem kam hinterher eine Frau zu uns her und sagte dann, das muss ich jetzt ein bisschen im Dialekt sagen, weil ich glaube, es ist von der Herzlichkeit, ja, wir haben doch gar nichts gegen euch, wir finden euch doch alle nett, das ist doch gar nicht so gemeint, macht euch keine Sorgen, wir mögen euch doch, und das fand ich irgendwie ganz putzig. Auch sowas ist irgendwie ganz
Erlebnisse,
nett.
Erlebnisse, die man in einem Sommerloch haben kann. Wunderbar. Was natürlich dann auch gilt, was für die Politiker galt natürlich auch für weite Teile von uns. Auch wir waren nach diesen vergangenen anderthalb, zwei, drei Jahren, glaube ich, alle ein bisschen urlaubsreif, anders kann man es nicht sagen. Hier war ein bisschen was an Berichterstattung. Der Politik-Podcast hat, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Einblick da reingeben können, wie das Ganze so abläuft und wie uns das beschäftigt. Gleichzeitig ist es so, das politische Geschäft bleibt natürlich trotzdem nicht stehen. Also wir sehen jetzt schon wieder, wie sich manche Sachen voranbewegen mit Blick auf das, was da kommen mag. Ob es jetzt sowas ist wie das Thema der Dürre, was jetzt sozusagen erstmal diesen Sommer natürlich sehr intensiv beschäftigt hat, wo jetzt dann aber konkrete politische Schritte vielleicht auch daraus folgen könnten.
Mit dem Woche der Erntebericht.
Genau, nächste Woche wird es dann dort wirklich ernst, im Sinne von, da werden politische Entscheidungen getroffen. Typisches Beispiel für so ein Thema, was so über den Sommer sich jetzt angestaut hat und jetzt einfach auch bearbeitet werden will. Was gibt's noch an weiteren Themen, die absehbar sind?
Ja, ich denke, also zwei Themen auf jeden Fall, was jetzt noch kam, dass das Verkehrsministerium jetzt nochmal zum Thema saubere Luft seine 5 Modellstädte vorgestellt hat. Zwar erstmal im kleineren Format, aber interessant, ein Beifang dieses Termins aus dieser Woche war, dass Ende September dann auch die Entscheidung innerhalb der Bundesregierung gefallen sein soll, auch verkündet werden soll, wie es denn weitergeht beim Thema technische Nachrüstung von älteren Dieselfahrzeugen. Das ist ja was, wo wir quasi seit Monaten drauf warten.
Und wo der Minister, glaube ich, immer gesagt hat, mit mir nicht.
Richtig. Und die Umweltministerin sagt aber mit ihr dann doch. Und die auch jetzt, ich habe die dann bei diesem Termin erlebt, die auch völlig, also total positiv, total fröhlich, total optimistisch war. Ja, man wird sich einigen, gar kein Problem. Ehrlich gesagt, ich bin sehr gespannt. Ist jetzt angekündigt für Ende September. Die Mobilitätskommission, jetzt nochmal aus diesem Themenfeld Verkehr, soll eingesetzt werden. Das wird halt auch nochmal.
Was ist denn deine Vorhersage? Was glaubst du, was passieren wird?
Ich kann mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man diesen technischen Nachrüstungen zustimmen wird, weil der VDA, also der Verband der deutschen Automobilindustrie, ist sehr dagegen. Die Kanzlerin selber ist sehr dagegen. Die Kostenfrage ist ungewiss.
Also aber da gäbe es doch eine klassische politische Lösung, denn das Wesen der Politik ist ja häufig genug der Kompromiss, der berühmte. Und dieser Kompromiss wäre doch das, was überall möglich ist, nämlich die Stichtagsregelung. Wir rüsten nur noch Diesel nach, die ab einem gewissen Datum gebaut wurden, bei denen der Restwert noch höher ist, als der Nachbau kosten würde oder ähnliches.
Ja, das stimmt. Aber man hat da bislang sich sehr, also wirklich grundsätzlich ablehnend geäußert, was auch damit zu tun, was mit dem ganzen Punkt der Technologieentwicklung natürlich halt auch zu tun hat. Also ob man jetzt diese Technologie entwickelt, zulässt und das dann am Ende irgendwie in 5000 Autos einbaut oder irgendwie in 10.000, das ist dann letztendlich fast egal. Es geht halt um die Frage, entwickelt man sowas überhaupt und lässt man sowas dann auch durch das Kraftfahrtbundesamt zu? Das sind ja die Fragen, um die es im Moment auch noch geht. Das andere Thema wird natürlich sein, Fachkräftezuwanderungsgesetz, das soll im Herbst kommen. Hubertus Heil soll da was vorlegen. Man merkt es auch jetzt schon, die Kanzlerin ist jetzt seit dieser Woche wieder zurück in Berlin. Man merkt das an der Besucherdichte, die es im Moment hier auch gibt.
Man merkt es also, auch daran, dass die Hubschrauber häufiger über uns drüber fliegt.
Richtig. So, und ab dem 10. September tagt der Bundestag dann wieder. Auch in der Woche vorher sind noch einige Klausursitzungen von den Fraktionen, nicht von allen, aber von einigen, die dann nochmal dazukommen. Also ich denke, wir haben jetzt noch so ungefähr anderthalb Wochen und dann wird man hier auch den Beat, glaube ich, in Berlin-Mitte dann auch wieder hören, den politischen
Beat. Da gibt es dann einiges, was dann losgeht. Denn Anfang September, 4.9., ach, was für ein schönes Datum, ich kann es mir schon so gut merken. 4.9. Wird aufgestanden.
Aufstehen, juhu!
Am 4.9. steht Sarah Wagenknecht auf. Und alle anderen müssen mit ihr aufstehen, die mit ihr aufstehen wollen. Da bin ich mal ganz gespannt, was daraus wird. Ich werde mich damit natürlich inhaltlich auch noch ein wenig beschäftigen müssen und dürfen. Ja, ich habe bislang noch überhaupt keine Idee, wie das Ganze tatsächlich sich so ausgestaltet, dass es vielleicht Wumms entfaltet oder auch nicht. Ich lasse mich da überraschen und werde mich da nächste Woche vor allem, glaube ich, mal langsam reinfuchsen müssen. Aber am 3.9. gibt es auf jeden Fall vorher was dazu zu hören. Das ist schon festgelegt beim Deutschlandfunk im Hintergrund.
Ja. Das, glaube ich, sind aber auch die großen Brocken, die uns in der nächsten Zeit
Am Anfang, ja genau, also das Fachkräftezuwanderungs-Einwanderungs,
genau, wie auch immer besetzt. Lange Zeit. Ich habe mich schon mehrfach damit beschäftigt und ich bin ganz überrascht, dass das jetzt tatsächlich kommen wird. Also wir haben ja, das hat ja einfach eine lange Geschichte. Wir hatten lange sowas gar nicht, dann bis Deutschland sich überhaupt mal durchgerungen hat, oder zumindest die Union sich auch mal durchgerungen hat, Deutschland das Einwanderungsland zu betrachten, hat ja sehr lange gedauert. Grüne und
70 Jahre?
Ja, sehr, ich habe keine Ahnung.
Knapp.
Ich würde sagen, länger. Grüne und SPD haben sich dann ja, als sie an der Regierung waren, durchgerungen, zumindest ein Zuwanderungsrecht zu machen. Das ist aber im Endeffekt auch nur eher ein vorsichtiger Versuch. Und dieses Zuwanderungsrecht, das wir haben, zeichnet sich einfach dadurch aus, dass es nicht ein Gesetz ist, sondern, wie es halt eben das schon sagt, ganz viele Gesetze verteilt ist. Und das soll jetzt eben irgendwie zusammengefasst werden. Das hat Peter Tauber in der Union in der letzten Legislatur schon mal angestoßen. Mhm. Das ging auch ganz gut, bis dann der Sommer 2015 kam. Dann wollte von dem Einwanderungsgesetz auch keiner mehr was hören. Und die SPD wollte ein Punktesystem, hat sich im Koalitionsvertrag auf eine ganz schwammige Formulierung geeinigt dann jetzt. Und jetzt hat sich aber die SPD am Ende durchgesetzt. Es kommt jetzt tatsächlich ein Einwanderungsgesetz, kein Punktesystem wohl, weil das auch mittlerweile in Kanada nicht mehr ganz so positiv gesehen wird. Interessant wird da auch das, was wir jetzt gerade diskutieren, nämlich dieses Thema Spurwechsel. Du hast das Stichwort, Wortwitz, Stichtagsregelung vorher schon genannt. Ich glaube, das wäre eine Kompromisslösung dafür. Also es ist ja immer die Frage quasi, kann man vom Asylrecht ins Zuwanderungsrecht wechseln? Das ist im Moment nicht möglich. Also jemand, der sozusagen hier, also wir nehmen an, ich habe einen Handwerksbetrieb, habe da einen Asylbewerber eingestellt, das Asylverfahren läuft noch, dann wird er abgelehnt und dann muss er gehen. Und da gibt's ganz viele, die sich dann bei der Politik beschweren und sagen, das kann aber nicht sein hier, der ist gut integriert, der spricht Deutsch, warum schickt ihr den zurück?
Manche sagen einfach, ich brauche den.
Ja, so. Genau, ich brauche den auch einfach. Und bislang wäre die einzige Möglichkeit für denjenigen, in sein Land zurückzugehen, von dort aus wieder einen Antrag zu stellen, hier auf Arbeitsmigration, was aber auch nicht in allen Fällen möglich ist. Und da sagen eben viele, das muss sich ändern. Und da wäre die Möglichkeit, dass man sagt, für diejenigen, so wie es Annette Wiedmann-Mautz heute vorgeschlagen, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, diejenigen, die jetzt schon im Land sind, bekommen diese Möglichkeit, die jetzt einen Arbeitsvertrag haben oder einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben. Und das verankert man dann auch im Rahmen dieses Gesetzes.
Eine der großen Befürchtungen ist ja, dass es einen Pull-Effekt hat, nämlich dass es sozusagen die Leute alle nachzieht, dass sie dann kommen, erst Asyl beantragen und dann aber auf diese andere Spur wechseln.
Das ist das, was Joachim Herrmann befürchtet, sagen aber auch Kollegen, also Holger Stahlknecht zum Beispiel, Innenminister, Konferenzvorsitzender und Innenminister von Sachsen-Anhalt, sagt, das ist total realitätsfern, dieses Argument, weil das wäre kein Pull-Faktor aus seiner Sicht.
Ja, aber es ist halt wieder die Union, wieder das Asyl- bzw. Integrationsthema und man kann da so leichte Déjà-vu-Erlebnisse
haben. Ja, aber ehrlich gesagt, im Moment halte ich es noch für eine legitime Diskussion innerhalb der Partei. Ich glaube, dass es so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, ist, dass es Daniel Günther eingebracht hat. Und Daniel Günther, glaube ich, bei den konservativen Unionsleuten, vor allem bei der CSU, so eine Zielscheibe und echt Polarisierungsfigur geworden ist. Und viele von denen auch wirklich nicht mehr abhaben können, mit dem, wie er sich äußert, weil der sich eindeutig mittig positioniert und sich ganz klar abgrenzt von diesen anderen, die
Mitte der Mitte, ne?
Die wieder sagen, wir müssen den rechten Flügel wieder mehr abdecken. Also das äußert sich da so ein bisschen, aber ich glaube, im Moment ist es noch nicht, dass man sagen kann, wir haben da einen Streit. Also ich bin gespannt, wie es wird noch.
Ja, vielleicht ist es auch so ein Punkt einfach einer sachlich geführten Debatte. Das wäre ja halt auch tatsächlich mal irgendwie schön, dass Argumente dann ausgetauscht werden und man sich dann am Ende dann auf was einigt.
Ich glaube, das muss dann der Volkspartei auch abkönnen.
Ja, und das würde der Union tatsächlich auch gut tun, dass man halt auch irgendwie in der Sache hart diskutiert, auch vielfältig diskutiert, aber am Ton arbeitet.
Ja, ich glaube, da kriegt man, diese Diskrepanz, glaube ich, auch übereinander, die manche beschreiben, dass die Leute einerseits wollen, dass sich zum Beispiel die CSU hart durchsetzt, aber andererseits sagen, wir wollen keinen Streit. Aber ich glaube, wenn man sich an der Sache streitet und nicht so in der Wortwahl, wie es im Juli passiert ist, dann versteht das auch der ein oder andere Bürger.
Das wird auf jeden Fall ein Thema sein, was uns auch hier im Politik-Podcast noch mindestens einmal beschäftigen wird. Ich vermute eher noch 2 oder 3 oder 4 Mal, denn so schnell wird das wahrscheinlich am Ende auch wieder alles nicht durchgehen. Es gibt noch ein paar andere Themen, die uns jetzt hier beschäftigt haben, die uns noch beschäftigen werden. Ein Thema, was ich schon absehen kann, immer wieder, das ist ganz lustig, das begleitet mich, glaube ich, die ganze Zeit, die ich jetzt hier im Hauptstadtstudio bin, das ist dieser ganze Bereich der Digitalpolitik. Da soll sich nämlich dann im November das Bundeskabinett auf die Digitalstrategie schon festlegen, so ein bisschen. Also noch nicht auf alle Punkte und so, aber grundsätzlich.
Das klingt jetzt.
Das ist Kabinettsklausur wieder in Meseberg.
Nach diesem Wurf, aber was wird dann genau dahinter stehen?
Das ist das Problem, das ist nicht mehr so lange hin. Auf jeden Fall, also künstliche Intelligenz, der Bereich, die KI-Strategie, das soll dann bis dahin auf jeden Fall soweit sein. Problem ist, man hat gleichzeitig eine Ethikkommission, die erst wesentlich später fertig werden wird. Also das heißt, die Ethik zur künstlichen Intelligenz, die muss noch ein bisschen warten und später wieder eingebaut werden und so.
Also die Frage, was darf ein Algorithmus zum Beispiel?
Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn meine Erfahrung mit allen angesetzten digital-politischen Themen bei Kabinettsklausuren war, dass immer ein anderes Thema wichtiger war. Also insofern wird es wahrscheinlich auch dieses Mal wieder einfach hinten unterfallen, denn irgendwas wird schon sein, was alle anderen als wichtiger betrachten oder vielleicht auch nicht. Aber dann hätten wir tatsächlich eine neue Wichtigkeit der Digitalpolitik. Ich bin gespannt, ob das passiert oder nicht passiert.
Ich dachte jetzt, das ist das große Zukunftsthema, ohne dass wir nicht mehr über die Runden kommen.
Das ist auch eins der großen Zukunftsthemen, aber ob wir da jemals hinkommen werden, dass es dann auch als solches wahrgenommen wird und dann auch so diskutiert wird. Man macht ja die Versuche mit dem Digitalkabinett. Wir schauen mal, wo das hinführt. Und dann gibt es noch ein Thema, was ich noch ganz kurz anreißen möchte, was mich jetzt gerade auch heute aktuell beschäftigt, aber was auch viele andere in den vergangenen Wochen hier beschäftigt hat. Das ist der wunderbare oder nicht so wunderbare Fall Sami A.
Oh ja.
Das ist tatsächlich ein so spezieller Fall eigentlich, mal ganz unabhängig von der Person selber, wo man wirklich lange drüber reden kann, welche Rolle Medien spielen, welche Rolle Medien vielleicht auch nicht spielen sollten.
Also das heißt, du meinst konkret die Bild-Zeitung?
Ich meine konkret die Bild-Zeitung, aber auch andere tatsächlich, wo man sich wirklich die Frage stellen kann, ist das denn richtig sozusagen, wenn man so ganz klar politische Kampagne fährt und sagt, dieser Mann muss weg, das kann nicht sein, dass der und so. Es gibt gewisse Standards, die sind einzuhalten innerhalb eines Rechtsstaats und das ist eigentlich das, worum es aktuell gerade geht. Gerade erst gestern, Oberverwaltungsgericht in Münster hat etwas gemacht, was ich so, ich glaube, einfach noch nie gesehen habe. Das war wirklich, ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, aber so ein Beschluss mit dann hinzugefügter Erläuterung, bei denen nochmal ganz klar drinsteht, dass man versucht hat, seitens der zuständigen Behörden eine Abschiebung herbeizuführen, indem man das Gericht faktisch hinters Licht führt. Das finde ich schon richtig derbe. Und auch, dass sich dann die Gerichtspräsidentin nochmal aktiv dazu äußert und nochmal ganz klar sagt, so geht das nicht. Das beschädigt das Vertrauen der Justiz in die Exekutive. Also das habe ich auch noch nicht oft erlebt. Und das ist schon wirklich ein ganz, ganz ungewöhnliches Vorgehen. Und auf so vielen Ebenen, so erstaunlich.
Ja, und was da noch dazu kommt, das ist natürlich halt auch der Innenminister Reul aus Nordrhein-Westfalen, der dann halt quasi, ich weiß nicht, in Replik oder aus eigenem Antrieb sich dann halt äußert und sagt, nun ja, die Richter müssten bei ihrer Urteilsfindung natürlich halt auch das Mehrheitsempfinden beziehungsweise das Rechtsempfinden
also, da können wir gleich bei den Bürgern machen.
Es ist ja wirklich bei den Bürgern berücksichtigen. Und ich habe das gestern Abend gehört und ich habe wirklich geschluckt. Also das war mir ehrlich gesagt ganz ungeheuerlich.
Also, Was er da gesagt hat. Ich finde das auch ziemlich ungeheuerlich und ich finde es vor allem auch eines Ministers, der halt einen Amtseid abgelegt hat und in diesem Amtseid steht da was drin, da steht nämlich drin, nicht zuletzt, dass er das Recht aller, nämlich jedermanns Recht zu verteidigen, gelobt. Gerade in der NRW-Landesverfassung steht es auch tatsächlich wortwörtlich so drin. Das ist schon etwas, wo ich wirklich sagen muss, das verstehe ich einfach nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn ein Exekutivmensch das tut. Und ich kann auch das Handeln der Behörden nicht nachvollziehen an der Stelle, denn auch die Beamten sind natürlich dem Rechtsweg verpflichtet. Und da haben doch vielleicht, also das muss man schauen natürlich, aber in der Nachaufarbeitung kann das auch bei dem einen oder anderen dazu führen, dass man sich die Frage stellen muss, ob dieser Mensch im Beamtenverhältnis wirklich richtig aufgehoben ist. Der politische Druck war natürlich enorm hoch. Ne? Horst Seehofer selber hatte gefordert, dass dieser Mann gehen muss. Also schon nicht ganz ohne. Aber das ist natürlich in der Konsequenz wirklich verheerend, wenn man sozusagen die eigenen Grundverfasstheiten
der Bundesrepublik. Ich halte das auch für brandgefährlich, wenn die Politik mit gefühltem Recht argumentiert. Mhm. Also wenn man sich immer auf Umfragen und auch auf gefühlte Mehrheiten bezieht, das konterkariert den Rechtsstaat dermaßen. Und da wird auch so getan, als wäre der nichts wert. Also ich finde das, mir stellt es da alle Haare auf, ehrlich gesagt. Und es ist einfach, wir haben einfach einen Rechtsstaat, wir sollten stolz sein auf unseren Rechtsstaat, wie er ist. Und der fällt auch manchmal Entscheidungen, die wir vielleicht im ersten Moment nicht nachvollziehen können, die wir vielleicht emotional auch nicht nachvollziehen können. Aber ja, that's the law.
Ja, und also was ich halt an diesem Fall wirklich verheerend finde, das politische Ziel, also die Zielsetzung, die ja auch vom Integrationsminister Stamp aus Nordrhein-Westfalen ja artikuliert wurde, auch FDP, jetzt nochmal bekräftigt wurde von der FDP, nämlich zu sagen, man möchte islamistische Gefährder mit aller Konsequenz abschieben, die ist ja grundsätzlich erstmal richtig. Daran ist ja auch erstmal vom politischen Ziel her nichts zu kritisieren. Aber das ist jetzt also auf dieser Absichtsebene ist das kein Problem, aber die Handlungsebene, die konkrete Umsetzungsebene, die ja halt auch Politik ausmacht, diesen abstrakten Begriff Politik dann mal ein bisschen konkreter macht, das ist halt da, ehrlich gesagt, völlig in die Hose gegangen und konterkariert jetzt halt auch natürlich dieses ganze Handeln und führt dann wirklich zu solchen Abstrusitäten, dass möglicherweise Sami A. dann halt auch wieder nach Deutschland zurückgeholt wird. Und die Überschriften in den großen Lettern, die kann man sich dann halt auch natürlich überlegen, was dann am Ende dort steht.
Ich finde es auch schwierig, wenn die Politik das nicht erklärt. Also wenn die Politik nicht erklärt, warum der Rechtsstaat so handelt oder dass der Rechtsstaat eben hier so wichtig ist und auch die Entscheidung der Gerichte wichtig ist. Also ich habe das auch, man kriegt das immer mit, so in Gesprächen, dass es dann heißt, naja, die Bürger verstehen es ja auch nicht, aber ich finde, dann ist es Aufgabe der Politik, es zu erklären. Und jetzt nochmal um Rückgriff auf das Bierzelt mit Markus Söder, der hat da auch diesen Fall angesprochen und sagte dann, es kann ja wohl noch sein, dass Gefährder nicht abgeschoben werden. Das ist ganz einzigartig, nur Deutschland macht das, glaube ich, und sowas, sagte er. Ja, natürlich, aber Deutschland hat übrigens einen eigenen Gefährderbegriff. Also das ist eine nationale Sache, schon mal das. Und dass er es dann nicht einfach erklärt, warum das so ist und dann nicht auch sagt, ja, so ist unser Recht normal, wir müssen dann vielleicht irgendwo anders.
Es ist ja auch nirgendwo entschieden, dass er nicht abgeschoben wird.
Genau.
Das ist ja, gehört ja auch dazu. Also aber es ist einfach so, dass dieses Verfahren nicht zu Ende ist. Und man hat ihn einfach vor Ende des Verfahrens mal eben aus dem Land befördert und es dann auch nicht mehr abgebrochen. Und obwohl man es eigentlich besser wusste und es auch noch hätte tun können. Das ist halt wirklich dieses, wo man wirklich sagen muss, Willkür ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und das sollte man sich als Minister, als Ausländerbehörde und ähnliche beteiligte Stellen doch 3-mal bis 4-mal überlegen, ob man das wirklich tut. Denn am Ende ist die Macht des Staates nur vom Bürger geliehen. Und das kann man irgendwie nicht so richtig für gut heißen, wenn dann Willkür an der Stelle einzieht.
Ja, unser NRW-Kollege, unser Nordrhein-Westfalen-Korrespondent Moritz Küpper, der hat sie Übereifer genannt in seinem Kommentar gestern Abend und ich glaube, das war fast noch milde formuliert.
Das würde ich aber auch mal so unterschreiben. Aber auch das wird uns noch ein bisschen beschäftigen, die Auswirkungen davon. Das wird auch außenpolitisch, bundespolitisch noch eine Rolle spielen, denn auch das BAMF war natürlich dort integriert, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge spielte dort eine Rolle, der Innenminister spielte dort mit seinen Aussagen natürlich eine Rolle. Bin ich ganz gespannt, ich wette fast darauf, dass die Opposition in Nordrhein-Westfalen dazu noch einen Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen wird, früher oder später, denn da sind doch ein paar Sachen schief gelaufen. Wie gesagt, wird uns noch beschäftigen, wie so vieles. Gibt es sonst noch Dinge, die wir absehen können, jetzt bereits?
Ja, was ich noch gesehen habe, ist jetzt Ende September, das wirft auch seinen Schatten voraus, Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan hier in Deutschland, in Berlin, hat ja auch jetzt schon Diskussionen gegeben, nicht nur über den Besuch an sich, sondern auch die Gestaltung, Ausgestaltung des Besuchs, nicht nur als Arbeitsbesuch, sondern als Staatsbesuch, das heißt auch Empfang im großen Format mit militärischen Ehren.
Einladung durch den Bundespräsidenten.
Genau, ich bin mir sicher, das ist jetzt erstmal von anderen Nachrichten überlagert, aber wird dann im Vorfeld sicherlich eine Rolle spielen.
Und ich glaube, auf kurze Distanz können wir auch sagen, am Wochenende der Besuch von
Wladimir Vladimirovic.
Genau, Putin in
Schloss Meseberg.
Schloss Meseberg wird auch nochmal interessant werden.
Da wissen wir aber wirklich gar nicht, was dabei rauskommen kann. Man wird sehen, wir werden es sehen, Sie werden es hören. So, ja, schauen wir mal. Folge, was war's? 52 des Politikpodcasts aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Wir versprechen natürlich, dass die nächste Folge früher kommt. Und wir haben da sogar eine ganz spezielle Folge eigentlich vor uns. Denn einer der häufiger auch mal im Politikpodcast aufgetauchten Kollegen wird uns verlassen und nach Brüssel gehen. Der wird, beziehungsweise der ist jetzt eigentlich schon so halb in Brüssel, wenn wir ehrlich sind. Der wird aber nochmal hier sein. Und deswegen machen wir am Montag, glaube ich, ist es einfach schon die nächste Folge. Montag oder Dienstag machen wir auf jeden Fall die nächste Folge. Und dann reden wir mit dem noch mal ein bisschen intensiver hier über das, was er hier so erlebt hat in seiner Zeit hier in Berlin. Und bedanken uns jetzt erstmal für das Interesse. Wenn Sie Feedback haben in irgendeiner Form, @dlf_berlin auf Twitter oder politikpodcast@deutschlandfunk.de. Für heute verabschieden sich
Nadine Lindner,
Katharina Hamburger
und Falk Steiner.